going back to the start. Von den Informationen über die Universität Erfurt kommen wir zu den Informationen über die Wissenschaft. Und einiges zu den Wissenschaftsinformationen, das im Moment gerade aktuell ist, das uns Kummer und Sorgen macht und wo über Lösungen nachgedacht wird, habe ich in der heutigen Wissenschaftsecke zusammengetragen. Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. In unserer heutigen Wissenschaftsecke möchte ich mich mit einem Thema befassen, das in der öffentlichen Wahrnehmung eher sekundär wahrgenommen wird. Nämlich mit der Wissenschaftsinformation. Ich fange einmal mit der Verlässlichkeit von Wissenschaftsinformationen an. Dazu hatte zum Beispiel Spektrum der Wissenschaft im August vergangenen Jahres einen kurzen Artikel, der die Überschrift trug: Gefälschte Studien auf dem Vormarsch. Dass es Betrug in der Wissenschaft gibt, ist nicht neu. In diesem Artikel fand sich aber die Aussage, dass hinter solchen Betrügereien zunehmend gut vernetzte Organisationen stecken, die gefälschte Forschung im industriellen Maßstab produzieren. Und dargestellt wurde dann weiter, ich zitiere, im Zentrum dieser Entwicklung stehen sogenannte Paper Mills Firmen, die wissenschaftliche Artikel mit manipulierten oder ausgedachten Daten und Textbausteinen fälschen. Bezahlt werden sie von Einzelpersonen oder Institutionen, die ihre Publikationsliste erweitern wollen, ohne dafür echte Forschung zu betreiben. Die Paper Mills arbeiten mit Brokern zusammen, die die Verbindungen zu Herausgebern und Redakteuren haben oder selbst Einfluss auf die Annahme von Artikeln in bestimmten Fachzeitschriften nehmen können. Die Zahl frisierter oder frei erfundener Publikationen wächst derzeit um ein Vielfaches schneller als die seriöser Veröffentlichungen. Zitat Ende. Für diese Aussagen wurde zurückgegriffen auf Untersuchungen des Biowissenschaftlers Rhys Richardson von der Northwestern University in Illinois, der mit einer gezielten Untersuchung festgestellt hatte, dass schon ein kleiner Kreis betrügerischer Akteure zahlreiche Schrottarbeiten durch das System der Qualitätssicherung der Medien durchschleusen konnte. Gefälschte Studien erschienen oft in Serien in derselben Zeitschrift und enthielten teils identische Abbildungen. Sobald ein Magazin unter Beobachtung steht, wechseln die Betrugsnetzwerke gezielt zu anderen. Ein Vorgehen, das Richardson und seine Mitstreiter Journal Hopping nennen. Darunter sind auch betrügerische Zeitschriften, sogenannte Predatory Journals, die gegen Bezahlung ungeprüfte Texte veröffentlichen. In dem Artikel aus dem Spektrum der Wissenschaft findet sich, leider ohne Nachweis, die Behauptung, dass in manchen Gebieten, etwa in Teilen der Krebsforschung, inzwischen bis zu 4% aller veröffentlichten Studien zurückgezogen worden seien. Das seien weit mehr, als durch normale Fehler zu erwarten wären. Die Zahl mutmaßlich gefälschter Arbeiten verdopple sich derzeit etwa alle anderthalb Jahre. Viele blieben unentdeckt. Mit Folgen. Denn sie können Meta-Analysen, besonders wertvolle Auswertungen vieler Einzelstudien, kontaminieren. Und nur etwa einen Monat später erschien eine Mitteilung der Deutschen Mathematikervereinigung und der Internationalen Mathematischen Union, die Ilka Agricola, eine Professorin für Mathematik an der Universität Marburg, beauftragt hatten, betrügerische Praktiken bei der Publikation zu untersuchen. Und sie hat dabei systematischen Betrug über Jahre hinweg dokumentiert. Warum betrogen wird? Nun, die Forschungsqualität wird heute oft nicht mehr direkt über den Inhalt von Veröffentlichungen, sondern vermehrt über kommerzielle Kennzahlen, wie der Anzahl der Publikationen oder Zitaten von AutorInnen und der Reputation von Journalen gemessen. Diese Kennzahlen werden völlig intransparent und ohne Beteiligung der Wissenschaft von kommerziellen Anbietern berechnet, die damit weltweit den Verkauf ihrer Datenbanken stärken. Betrügerische Unternehmen bieten gezielt ihre Dienste an, um diese Kennzahlen zu optimieren. Dies lohnt sich sowohl für Einzelne als auch für Institutionen, denn eine höhere Platzierung, zum Beispiel in einem Universitätsranking, bedeutet besseren Zugang zu Fördergeldern und, im internationalen Kontext, die Möglichkeit, höhere Studiengebühren zu verlangen und mehr Anmeldezahlen. Als Kollateralschaden entsteht ein hoher Prozentsatz von Veröffentlichungen, deren einziger Daseinszweck darin besteht, die Kennzahlen in die Höhe zu treiben, die aber keiner liest, weil sie keine neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse enthalten oder gar fehlerhaft sind. Die Studie benennt einige krasse Beispiele. So berechnete zum Beispiel der Marktführer für Kennzahlen, Clarivate Incorporation, aufgrund seiner Datenbank im Jahr 2019, dass die Universität mit den meisten Weltklasseforschern in Mathematik eine Universität in Taiwan ist, an der Mathematik gar nicht als Studienfach angeboten wird. Megajournale, die alles drucken, sofern die Autoren dafür bezahlen, publizieren mittlerweile pro Jahr mehr Artikel als alle seriösen Mathematikjournale, bei denen man nicht bezahlen muss, zusammen. Betrüger bieten anonym gegen Bezahlung von Artikeln bis Zitaten alles zum Kauf an, was Einfluss auf die Kennzahlen hat. Der Generalsekretär der Internationalen Mathematischen Union, Professor Dr. Christoph Sorger, hat die Problematik wie folgt zusammengefasst. Ich zitiere ihn. Fake Science ist nicht nur lästig, sondern eine Gefahr für Wissenschaft und Gesellschaft. Denn man weiß nicht, was gilt und was nicht. Gezielte Desinformation untergräbt das Vertrauen in die Wissenschaft und macht es auch uns MathematikerInnen schwer zu entscheiden, welche Ergebnisse als Basis für weitere Forschung verwendet werden können. Zitat Ende. Die Autoren der Studie um Ilka Agricola haben in einem weiteren Artikel deshalb Empfehlungen erarbeitet für die politischen Entscheidungsträger, für Institutionen und die einzelnen Wissenschaftler. Und die wichtigste dieser Empfehlungen lautet: nicht auf der Basis bibliometrischer Daten entscheiden, sei es bei der Vergabe von Mitteln, sei es bei der Einstellung oder Beförderung, sei es bei der Recherche des Wissensstandes. Und, so eine weitere Empfehlung, nutzen und empfehlen Sie seriöse Zeitschriften. Meiden Sie Raubzeitschriften. Die Adresse für die beiden Publikationen findet ihr in unserer Mediathek. Wie ernst das Problem ist, zeigt sich auch daran, dass schon weitere 5 Monate später, im Februar 2026, im Spektrum der Wissenschaft ein sehr ausführlicher Artikel erschienen ist über diejenigen Wissenschaftlerinnen, die gegen solche Fake-Science-Praktiken anarbeiten. Überschrift: Die Betrugsjägerinnen. Denn es gibt zwar den Anspruch, dass jede wissenschaftliche Studie vor der Veröffentlichung gründlich geprüft wird, von den Research Integrity Teams der Verlage und im Rahmen des klassischen Peer-Review-Prozesses. Alles, was fehlerhaft, qualitativ schlecht oder gar betrügerisch ist, sollte so erkannt, korrigiert oder aussortiert werden. Doch diese mehrstufige Qualitätskontrolle, die glaubhafte und belastbare Forschung garantieren soll, versagt zu oft. Jedes Jahr rutschen abertausende fehlerhafter Studien durch ein Netz, das unter der Masse der Publikationen längst aus allen Nähten platzt. Wie viele es genau sind, weiß niemand. Ich zitiere eine der Betrugsjägerinnen: Wir erwischen ja nur die dummen Betrüger. Wer sich wirklich Mühe gibt, wird kaum entdeckt. Zitat Ende. Dennoch bleibt der Stempel mit der Aufschrift betrügerisch allerdings fast immer in der Schublade. Zu groß ist wohl die Sorge der Verlage, von Autoren oder Forschungsinstitutionen verklagt zu werden. Rein rechtlich müsste bei einer Manipulation nämlich eine betrügerische Absicht bewiesen werden. Und das ist schwierig oder vielleicht sogar nahezu unmöglich. Um diese Lücke zu füllen, engagieren sich immer mehr sogenannte Science Sleuths. Dazu gehören zum Beispiel die Niederländerin Elisabeth Bick. Wie ein loses digitales Pendant zu einem gallischen Dorf haben sie sich dezentral und global verstreut organisiert. Mit erstaunlicher Wirkkraft und dem Ziel, sich einem übermächtigen System entgegenzustellen. Bick gilt als Mitbegründerin der sogenannten Post-Publication Peer Review, der nachträglichen Qualitätskontrolle veröffentlichter Studien. Ihr Weg dorthin begann im Jahre 2013, als sie zufällig entdeckte, dass eine ihrer eigenen Arbeiten von 2 anderen plagiiert worden waren. Im Januar 2014 nahm sie eine Dissertation unter die Lupe und dabei fielen ihr 3 Abbildungen auf. Sie zeigten angeblich verschiedene Experimente, die Bilder waren aber identisch. Für Bick war das der Wendepunkt. Fortan verlagerte sie ihren Fokus von Text auf Bild. Einerseits, weil gefälschte Bilder der Wissenschaft mehr schaden als plagiierte Texte. Andererseits, weil die Bildersuche viel schneller und effektiver ist. In den folgenden 3 Jahren investierte Bick fast jede freie Minute in das Science Sleuthing. Am Ende ergab ihre Analyse, 3,8% der Arbeiten enthielten problematische Bilder. Eine Zahl, die wohl zu niedrig ist, gerade weil Bick jedes Bild ohne digitale Hilfe prüfte. Automatisierte Tools, heute Standard bei vielen Verlagen und Sleuths, gab es damals nicht. Seit 2019 arbeitet Bick als unabhängige Beraterin für Wissenschaftsintegrität. Bis heute hat sie 9057 problematische Artikel identifiziert und öffentlich auf der Plattform PubPeer kommentiert, einem Forum für die öffentliche nachträgliche Qualitätskontrolle wissenschaftlicher Studien. In 1607 Fällen wurden die Studien von den Verlagen zurückgezogen. 1198 weitere wurden korrigiert. 2805 Arbeiten, die so nie hätten erscheinen dürfen. Wick ist deswegen überzeugt, die meisten dieser Fehler hätten bei sorgfältigen Prüfungen durch die Verlage auffallen müssen. Doch diese Tätigkeit ist mit erheblichen Belastungen verbunden. Es kommt schon vor, dass der Organisator, der Sie zu einer Tagung einlädt, eine Warnung bekommt und aufgefordert wird, sie wieder auszuladen. Und anderen dieser Sleuths ging es nicht anders. Eine ganze Reihe davon ist im Detail in dem Spektrum der Wissenschaftsartikel mit Namensnennung aufgeführt. Ein strukturelles Problem besteht zum Beispiel im Fehlen branchenweiter Standards. Zwar existieren Richtlinien zur Dokumentation wissenschaftlicher Ergebnisse, etwa zur Bildbearbeitung, zu Methodentransparenz oder Metadatenpflege. Sie sind aber weder einheitlich noch verpflichtend. Hinzu kommt, dass es zwischen vielen Verlagen kaum Austausch gibt. Diese Lücken im System machen es Betrügern leicht und werden von Papermills regelrecht instrumentalisiert. Tatsächlich sind in der Sleuthing-Community zahlreiche Fälle bekannt, in denen ein Manuskript wegen Integritätsproblemen von einem Journal abgelehnt wurde, nur um kurz darauf exakt in derselben Form von einem anderen Journal veröffentlicht zu werden. Mitunter sogar im selben Verlag. Für eine dieser Wissenschaftlerinnen ergibt sich daraus ein paradoxer Schluss. Manchmal, sagt sie, ist es besser, ein problematisches Papier zu veröffentlichen und es dann sehr schnell wieder zurückzuziehen. Sonst taucht es ungeprüft anderswo wieder auf und bleibt womöglich viel länger Teil der wissenschaftlichen Literatur. Natürlich ähnelt auch allein die Menge der wissenschaftlichen Publikationen im Kampf dagegen wie den Kampf des David gegen Goliath. Und jetzt sind dazugekommen noch die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz. Diese KI-Modelle erzeugen längst täuschend echte Bilder von Gewebe, Westernblots oder Zellkulturen, die letztlich frei erfunden sind. Und diese Fälschungen werden immer besser. Sie ähneln echten Forschungsdaten bis ins Detail. Nur Experten mit tiefem Fachwissen erkennen vielleicht noch verräterische Einzelheiten. Auch das spielt den Fälschern in die Karten. Ein ganz anderes Problem besteht darin, dass Forschungsdaten, die zwar vorhanden sind und auch nicht gefälscht sind, einfach von der Bildfläche verschwinden können. Im Januar dieses Jahres kam die Meldung heraus, dass es dem Alfred-Wegener-Institut und der Universität Bremen gelungen sei, umfangreiche Datensätze aus den USA zu sichern. Für diese Aufgabe hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft rund 860.000 Euro zur Verfügung gestellt, um auf der Basis der Datenplattform Pangea gefährdete Daten systematisch zu identifizieren und langfristig zu sichern. Pangea ist ein weltweit anerkannter Data Publisher, der wissenschaftliche Daten aus den Erde- und Umweltwissenschaften veröffentlicht und archiviert. Betrieben wird Pangea gemeinsam vom Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung und von MAROM, Zentrum für marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen. Die Plattform stellt sicher, dass hochwertige, gut strukturierte und interoperable Datensätze erhalten und unter Open-Access-Bedingungen zur Verfügung gestellt werden. Henrike Müller, die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft der Freien Hansestadt Bremen, hat diese Entscheidung so kommentiert. Ich zitiere sie: Pangea erfreut sich in der Klima- und Umweltforschung höchster Anerkennung und Wertschätzung. Gerade angesichts der aktuellen weltpolitischen Entwicklungen sind diese Daten ebenso verletzliche wie kostbare Schätze für die internationale Wissenschaft. Dass wir sie hierzulande sichern können, kommt uns allen zugute. Zitat Ende. Dank der DFG-Förderung können nun in diesem und im kommenden Jahr 3 WissenschaftlerInnen bei Pangea in den Bereichen Datenscouting, Datenkuration und Softwareentwicklung die Datenrettung weiter unterstützen und an nachhaltigen nationalen und internationalen Strategien mitarbeiten. Ziel ist es, im internationalen Austausch Datensätze von hohem wissenschaftlichen Wert zu identifizieren, die beispielsweise durch politische Entwicklungen gefährdet wären. Tatsächlich war das Ganze ausgelöst worden dadurch, dass im vergangenen Jahr die US-Behörde National Oceanic and Atmospheric Administration explizit an die Gefährdungen von Datensätzen hingewiesen hatte. Diese wurden in Pangaea überführt und damit gesichert, wobei der besondere Wert dieser Daten darin liegt, dass sie lange Zeitreihen umfassen. Ihr Verlust würde zu erheblichen Lücken in diesen für die Menschheit so wichtigen Bereichen führen. Und wie kann man solchen Gefährdungen der wissenschaftlichen Datenbestände entgegentreten? Ich möchte hier nur auf zwei Ansätze hinweisen, die ihrerseits natürlich nicht alle genannten Probleme beseitigen können, aber doch das Ziel haben, zu einer verlässlichen Forschungsdateninfrastruktur erheblich beitragen zu können. Es gibt in Deutschland eine ganze Reihe von Wissenschaftsorganisationen, die schon immer zusammengewirkt haben und sich heute Allianz nennen. Mittlerweile sind in dieser Allianz 10 Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen gebündelt. Und diese Allianz nimmt regelmäßig zu Fragen der Wissenschaftspolitik, Forschungsförderung und strukturellen Weiterentwicklung des deutschen Wissenschaftssystems Stellung. Sie hat Mitte des vergangenen Jahres ihre Open Access Strategie 2021 bis 2025 fortgeschrieben. Sie heißt jetzt Strategie für die Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Publikationswesens 2026 bis 2030. Und in ihr sind die beiden hier angesprochenen Problempunkte neben anderen angesprochen und weiterentwickelt worden. Ich zitiere aus den Zielen und Maßnahmen dieser Strategie. Die Digitalisierung hat vielfältige Auswirkungen auf das wissenschaftliche Publizieren. Beispiele hierfür sind neuartige Publikationsformate, insbesondere Daten- und Softwarepublikationen, und Infrastrukturen, neue Hilfsmittel zum Verfassen, Selektieren und Rezipieren von wissenschaftlicher Information, sowie die digitale Verfügbarkeit der Texte für Text- und Data Mining und für KI-Anwendungen. Damit verbunden sind jedoch auch bekannte und neue Herausforderungen in Ergänzung zum stetigen Anstieg der weltweit verfügbaren Anzahl wissenschaftlicher Publikationen. Hierzu gehören unter anderem Fragen der Qualitätssicherung sowie neue Unsicherheiten hinsichtlich der Normen der guten wissenschaftlichen Praxis in Anbetracht der rasanten Verbreitung von KI-Tools im Publikationsprozess. Zitat Ende. Das ist das eine. Das andere ist ein Gesetzesvorhaben der Bundesregierung, das den Namen trägt Forschungsdatengesetz. Mit diesem Gesetz soll die Verfügbarkeit von Forschungsinformationen wesentlich verbessert werden. In der Begründung zu dem Gesetzesentwurf heißt es zwar einerseits, dass die benötigten Datenbestände in Deutschland dem Grunde nach bereits in hinreichend aktueller, granularer und hochwertiger Form vorliegen. Zu diesem Datenschatz gehören insbesondere die Daten der amtlichen Statistik, Registerdaten sowie solche, die etwa bei den derzeit 39 seitens des Rates für Sozial- und Wirtschaftsdaten akkreditierten Forschungsdatenzentrum gehalten werden. Gleichzeitig ist, so heißt es weiter, der Zugang zu diesen vielfältigen Datenbeständen sowie deren Zusammenführung in Deutschland derzeit nur unzureichend geregelt. Die entsprechenden Daten liegen in untereinander nicht verbundenen Datensilos und sind für die Forschung in weiten Teilen nur unzureichend zugänglich bzw. nutzbar. Mit dem Gesetz soll das Innovationspotenzial von Daten für Forschung, Gesellschaft und Staat besser ausgeschöpft werden. Ziel ist es, Daten der öffentlichen Hand in größtmöglichem Umfang und rechtssicher für die Forschung nutzbar zu machen. mit einem durch dieses Gesetz neu einzurichtenden deutschen Zentrum für Mikrodaten wird eine zentrale Stelle mit sicherer Infrastruktur für die Datennutzung, insbesondere für Datenzusammenführungen, aufgebaut, um eine schnelle, datenschutzkonforme und sichere Datennutzung zu ermöglichen. Der sogenannte Referentenentwurf ist am 17. Februar dieses Jahres veröffentlicht worden. Zu ihm haben mittlerweile insgesamt 43 Institutionen Stellung genommen. Es gibt aber, soweit ich sehen konnte, noch keinen Kabinettsbeschluss dazu, sodass die Beratung im Bundestag noch nicht begonnen hat. Als Ziel wird jedenfalls genannt, dieses Gesetz noch in diesem Jahr zu verabschieden.
Giving you the creeps. Feel up a damn disco lizard. Tongue along your cheek. The rise of the machines. I must admit you gave me something momentarily in which I could believe. The hand of harsh reality's ungrown. It's on its way back here to scoop you up, but not on my watch. I wanna stay with you, my love, the way some science fiction does. Reflections in the silver screen of strange society. Swamp monster with a hard on for connectivity, the ascension of the free. Mass panic on a not too distant future colony. Quantitative easing. I wanna make a simple point about peace and love, but in a sexy way where it's not obvious. Highlight dangers and send out hidden messages the way some science fiction does. The way some science fiction does. Got the world on a wire in my little mirror. Tried to write a song to make you blow, but I've a feeling that the whole thing may well just end up too clever for its own good. The way some science fiction does.
Die Arctic Monkeys waren das mit dem Titel Science Fiction und ich bin nicht ganz sicher, ob ich mit diesem Titel tatsächlich das getroffen habe, was in der Wissenschaftsecke angesprochen worden war. Vielleicht ist das so, vielleicht aber auch nicht. Es muss ja auch nicht unbedingt hundertprozentig zusammenpassen, alles die Musik und die Wortbeiträge untereinander und so weiter. Jetzt ist die letzte halbe Stunde dieser Sendung fast angebrochen. Es sind noch ein paar Sekunden übrig von den letzten drei halben Stunden dieser Sendung. Und in dieser letzten halben Stunde fange ich an, auch mit einem, naja, ich denke, man kann sagen, ein wenig wissenschaftlichen Thema, aber es ist ein ganz anderer Sektor und ganz andere Veranstaltungen, Veranstalter, die Kreuzganggespräche, die Erfurter Kreuzganggespräche organisieren. Die Katholisch-Theologische Fakultät der Universität hat in diesem Sommer gemeinsam mit dem Katholischen Forum im Land Thüringen wieder die Erfurter Kreuzganggespräche organisiert. Diese Veranstaltungsreihe hat in diesem Jahr den ein wenig apokryphen Titel »Weniger Doppelpunkt, mehr Wert«. Wie am ersten dieser Abende erläutert wurde, ist dieser Titel eigentlich nur eine andere Formulierung für den Begriff Verzicht. Der wurde aber nicht gewählt, weil Verzicht eben eher eine negative Konnotation hat. Man schließt daraus, dass man auf etwas verzichten muss und deswegen nachher weniger hat als vorher. Der Sache nach geht es darum, dem jahrzehntelangen Versprechen vom unaufhörlichen Wachstum einen Gegenpunkt entgegenzusetzen und zu fragen, ob nicht Verzicht zwar auch Verlust bedeuten kann, aber eben auch einen Gewinn darstellt, zum Beispiel von Lebensqualität, von Gerechtigkeit und gesellschaftlichem Miteinander. Am 20. April in der vergangenen Woche hat der Philosoph und Theologe Professor Dr. Jean-Pierre Wils von der Universität Nimwegen in den Niederlanden die Konsumseite dieses Themas beleuchtet mit der Überschrift, die ihm allerdings vorgegeben war, weniger Plünderung, mehr? Fragezeichen. Und in seinem Vortrag hat er zu beantworten versucht, was dieses Mehr ist. Wils hat Philosophie und katholische Theologie in Löwen und Tübingen studiert, wo er 1987 in Theologie promovierte und sich 1990 habilitiert hat. Er war von 1990 bis 1995 Werner Heisenberg-Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft und lehrte als Professor in Tübingen, Ulm und Freiburg. Und seit 1996 ist er an der Universität in Nimwegen Professor für theologische Ethik an der Theologischen Fakultät und für Kulturtheorie der Moral unter besonderer Berücksichtigung der Religion an der dortigen Religionswissenschaftlichen Fakultät. Sein Vortrag und die anschließende Diskussion werden von der Universität noch öffentlich zugänglich gemacht. Um einen Eindruck seiner Thesen zu geben, habe ich im Anschluss an den Abend mit ihm gesprochen und ihn zuerst gefragt, was er mit dem Begriff der Plünderung, der in seinem Vortrag thematisch eine bedeutende Rolle gespielt hat, alles ansprechen wollte.
Also Plünderung ist natürlich ein provozierender Begriff. Zunächst einmal, er nimmt natürlich vor allem Bezug auf die Plünderungen, die wir durch die Kolonisierung sozusagen weltweit angerichtet haben, aber natürlich auch durch die Haltung, dass wir unser Leben vor allem eigentlich aufbauen auf Prinzipien, also der Extraktion, also wir müssen sozusagen Dingen der Natur entnehmen, wir müssen sie verarbeiten und der Produktion, ja, also was ein hohes Maß an Konsumation eigentlich möglich macht. Und ich denke, wenn man einigermaßen klar auf die Realitäten blickt, in denen wir leben, sehen wir, dass wir jetzt nicht nur mehr oder weniger, aber schon deutlich an eine Grenze gestoßen sind. Und die Alternative heißt eigentlich auch, dass wir Formen eigentlich der Reduktion, der Genügsamkeit uns vorstellen können zunächst einmal. Es kommt zunächst einmal darauf an, dass wir uns diese Vorstellung überhaupt erlauben, dann überlegen, was das im Grunde eigentlich auch heißt. Also wo gibt es Prioritäten, wo gibt es Dinge, die nicht so prioritär eigentlich auch sind. Also was sind also quasi die Haupthindernisse eigentlich, die wir beseitigen müssen, um nicht weiter quasi auf diesem Weg voranzuschreiten. Und nicht zuletzt die Frage, wie es also wie es gerechte Zumutungen geben kann. Und die sind selbstverständlich nicht für alle Bürger gleich. Also da müssen wir auch, denke ich, für soziale Ausgleiche eigentlich auch sorgen und vor allem eigentlich also die gewaltige Disproports mittlerweile, sozusagen, wo die Vermögenswerte, die Einkommenswerte, die Besitztümer so auseinanderklaffen wie noch nie zuvor, dass wir da dringend Korrekturen brauchen. Und das heißt vor allem, wir brauchen eigentlich also eine mutige Politik, die bereit ist, diese Dinge auch klar zu artikulieren, das den Bürgern auch zuzumuten und sie aufzufordern, eigentlich auch zu kooperieren in diesen Dingen. Also jetzt nicht top-down, es ist ja nicht immer der Staat, der alles richten muss. Er muss einiges richten, aber letztendlich sind alle Bürger gefragt, das politische Wesen. Ja.
Sie haben einen Weg daraus zu formulieren versucht, der im Moment aber, wenn ich das richtig sehe, noch keine richtige gesellschaftliche Akzeptanz hat. Fehlt eine solche und wie kann man die hinbekommen?
Ja, also im Moment ist die gesellschaftliche Akzeptanz in dem Sinne vergleichsweise gering. Das war vor wenigen Jahren noch anders. Also es gab ja Zeiten doch, wo, wenn man so will, die ökologische und soziale Politik in der Bundesrepublik deutlich höher bewertet wurden und populärer waren, als sie das jetzt sind. Das hängt, glaube ich, aber auch damit zusammen, dass es eine Gleichzeitigkeit gab von zwei Dingen. Also einmal sozusagen die Erfahrung am eigenen Leib, dass es Wetterextreme gibt, die es in der Vergangenheit eigentlich nicht gegeben hat. Also diese verspürte Notwendigkeit, korrigierend einzugreifen. Aber das gleichzeitig quasi in einer Situation, in der man das Gefühl hatte, es wird ja eigentlich immer noch mehr Wohlstand verteilt. Es geht auch nicht wirklich dann um Einschränkungen. Also wir können uns sozusagen diese ökosoziale Perspektive leisten, weil die Gesellschaft insgesamt ökonomisch so dynamisiert ist, dass wir das Potenzial haben, eigentlich das zu tun. Und das funktioniert im Moment nicht mehr. Ja? Und wir sehen in der Tat, dass eigentlich der eine Pol, sagen wir so, der ökologisch-soziale Pol, vergleichsweise stark implodiert ist, wo man das Gefühl hat, man müsste das Ökonomische erstmal richten und dabei eigentlich nicht versteht, dass eigentlich das Ökonomische selber mit Verursacher natürlich des Problems ist. Ja, es ist eine Art von Luxusattitüde ein Stück weit gewesen. Ja, also man sagt, also in der bestimmten, sagen wir so, oberen Segment eigentlich der mittleren Klassen in unserer Gesellschaft, in den akademischen Oberklassen und so weiter, waren diese Politiken sehr populär, weil sie in der Regel eigentlich auch mit sehr wenigen eigenen Einschränkungen einhergegangen ist. Und jetzt merken wir plötzlich eigentlich, dass, sagen wir so, das grüne Wachstum auch nicht mehr funktioniert. Ja, also diese Kopplung von Wachstum und grüner Politik, die funktioniert also nicht mehr. Und dadurch ist die Krise natürlich jetzt viel, viel schärfer als vor einigen Jahren festzustellen.
Wenn wir sehen, dass es für eine solche Veränderung in der Politik und in der Gesellschaft keinen geistigen Überbau im Moment gibt, haben Sie denn wenigstens Beispiele für konkrete politische Maßnahmen, die Sie vielleicht als Bausteine für einen solchen Überbau ansehen könnten?
Na ja, gut, ich meine, ich habe versucht in meinem Vortrag eigentlich also ein paar Begriffe und ein paar Konzepte also vorzustellen, die vielleicht brauchbar sind. Ja, ich meine, wir brauchen in der Tat so eine Art von also Überbau, jetzt im marxistischen Jargon, also ein Überbau, der unser Verhältnis zur Welt und unser Verhältnis zu uns selbst ein Stück weit neu interpretiert und neu auslegt. Das andere, was aber ebenso wichtig ist, sind die Beispiele, wo bestimmte Dinge funktionieren. Und das sind politische Beispiele. Und da gibt es natürlich einige. Also ich meine, in Deutschland könnte man sagen, ja, Tübingen ist eine Stadt, in der es gelungen ist, eigentlich also den CO2-Ausstoß wirklich erheblich zu reduzieren. Also das ist ein sehr positives Beispiel für eine ökologisch ambitionierte, aber auch erfolgreiche Politik. Paris ist ein anderes Beispiel. Ja, also Paris hat also eine gewaltige Entwicklung durchgemacht von einer Stadt, die quasi versinkt im Smog und in den Autos, zu einer Stadt, wo radikal eingegriffen wird und wo dann die Politik zum Teil auch gegen den Widerstand von Bürgern neue Maßstäbe setzt und sie auch realisiert. Wenn man diesen Schritt getan hat, dann glaube ich, ist es sehr viel leichter, Menschen eigentlich mit auf den Weg zu nehmen, weil sie plötzlich merken, dass bestimmte Dinge auch so gut funktionieren und dass das Leben dadurch nicht schlechter, sondern womöglich sogar besser geworden ist. Aber es gibt sozusagen diese Anwendungsbeispiele, die sehr wichtig sind. Da könnte man noch zahllose andere nennen. Teilweise spielt sich das alles auch also in kleinen Gemeinden, beispielsweise in der Gemeinde, in der ich lebe, bin ich auch an so einem Projekt beteiligt. Das ist mühsam, da braucht es ein Durchhaltevermögen, aber es wird immer wieder auch belohnt.
Also ist Ihrer Beobachtung nach, jetzt darf ich nicht Ihrer Auffassung sagen, sondern Ihrer Beobachtung nach, im Moment eher der Weg von unten, von der Basis, der kommunalen Basis zum Beispiel, in die höheren Sphären der Politik und vielleicht der Philosophie der richtigere Weg, wo man noch keinen gedanklichen Überbau hat?
Also erstens, die Philosophie, die befindet sich nicht in den höheren Sphären, sondern sie versucht, wohlverstanden, glaube ich, Beiträge zu liefern an Konzeptionen, an Sichtweisen, an Begriffen, an Sprachen, die wir für diese Transformation, für diesen Umbau eigentlich auch gebrauchen können. Aber ja, ich glaube, dass man nicht unterschätzen soll, die Bedeutung der Kommunen und der Regionen. Und da gibt es schon länger Konzepte eigentlich über resiliente Regionen und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil da geht es immer auch um eine fundamentale Infrastruktur, ja, die verteidigt werden muss. Und das sind gute Anwendungsfelder und das sind gute Übungsfelder für Bürger, auch sich da zu beteiligen. Aber gut, es muss die Bereitschaft natürlich sein, an solchen Dingen mitzuarbeiten.
Und man braucht die richtigen Köpfe.
Auch. Auch die richtigen
Hände. Wie in Tübingen.
Auch die richtigen Hände, ja.
Okay, schönen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne geschehen.
Das also war mein Gespräch mit Professor Dr. Wils aus Nimwegen, in der erste Teil einer dreiteiligen Reihe von Vorträgen, die sich unter dem Titel Kreuzganggespräche zusammengefunden haben oder zusammenfinden werden. Auch die nächsten beiden Veranstaltungen in dieser Reihe werden im Kreuzgang des Erfurter Doms stattfinden, und zwar jeweils um 19.30 Uhr. Der Eingang ist in der Domstraße 10. Und am 29. April, also heute, ist der zweite Teil mit der Schriftstellerin Anne Raabe unter dem Titel »Weniger Verachtung, mehr«, und sie spricht darin über den gesellschaftlichen Zusammenhalt jenseits der Abwertung. Anne Raabe ist eine Schriftstellerin, die hier vermutlich ganz vielen Hörerinnen und Hörern bekannt ist, und zwar mit ihrem 2023 erschienenen Romandebüt »Die Möglichkeit von Glück«. Im vergangenen Jahr veröffentlichte sie dann den Essayband »Das M-Wort«. Und am 6. Mai 2026 ist der dritte Teil mit der Kommunikationswissenschaftlerin Professor Dr. Hanna Klimpe unter dem Titel »Weniger Empörung, mehr«, unter dem sie die aktuelle Debattenkultur analysiert. Hanna Klimpe studierte Französisch, Philosophie, Journalistik und Kommunikationswissenschaften an den Universitäten Hamburg und Bordeaux. Sie baute an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg den Masterstudiengang Digitale Kommunikation auf, war Pressesprecherin und Digitalreferentin des Thalia Theaters Hamburg und schreibt seit 2005 als Journalistin. Und sie ist daneben jetzt Professorin für Social Media an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Und ich hänge einen Titel dran, der sich mit Wissenschaft beschäftigt. The Knowledge heißt er, und er wird präsentiert von Janet Jackson.
Corrupt smoke, it's nice to laugh, but don't be the joke to get on. prejudice. No. Ignorance. No. Bigotry. No. Illiteracy. No. Count.
2, 3, 4. 2, 3.
Janet Jackson war das. Und ganz zum Schluss in der letzten Viertelstunde bringe ich euch noch eine kleine Frage entgegen. Wenn ich sage Rätselfrage, ist das vielleicht ein bisschen übertrieben. Es ist für Musikkenner und Liebhaber wahrscheinlich kein großes Problem, sie zu beantworten. Ich spiele jetzt zwei Titel. Da sage ich weder die Autoren noch die Titel, sondern ich spiele sie einfach hintereinander weg mit der Frage, was haben diese beiden Titel miteinander zu tun?
Falls over sleepy garden walls, and the stars begin to twinkle in the night. In the midst of the memory, you wander on back to me, breathing my name with a sigh. In the steel of the night, once again I hold you tight. Though you're gone, your love lives on where moonlight beams. And as long as my heart will beat, sweet lover will always meet here in my deep purple dream.
When the deep purple falls over sleepy garden walls, and the stars begin to twinkle in the night, in the midst of a memory, you wander back to me, breathing my name with a sigh. In the still of the night, once again I hold you tight. Though you're gone, your love lives on when moonlight beams.
And as long as my heart will beat, sweet lover will always.
Thank you. the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind man, I'm a blind man, and my world is pale. When a blind man cries, Lord,
diese beiden Songs sind durch eine Wortkombination miteinander verbunden. Der erste Song war von April Stevens aus dem Jahr 1963. Der Song selber stammt aber schon aus den 30er Jahren. Und der Titel war Deep Purple. Und der zweite Song war der Song When a Blind Man Cries von Deep Purple. Und dass beide einmal der Titel des Songs und einmal der Titel der Gruppe, die dieselbe Bezeichnung haben. Das liegt daran, dass Deep Purple gegründet worden ist, unter anderem von Ritchie Blackmore. Gemeinsam mit anderen zusammen ist Deep Purple gegründet worden und der Name ist deswegen entstanden, weil Ritchie Blackmores Großmutter diesen Titel von April Stevens Deep Purple so besonders mochte. Und so kam diese Verbindung zustande. Inhaltlich hat das nichts miteinander zu tun. Wahrscheinlich ist ihnen so vieles eingefallen, was die Benennung der Gruppe anlangte, dass es letztlich dann auf dieser einfachen Ebene hängen geblieben ist. Wir sind in den letzten 5 Minuten dieser Sendung angekommen. Ich spiele noch einen Song, der von einem Geburtstagskind heute gesungen worden ist, nicht von ihr stammt, aber von ihr gesungen worden ist, nämlich von Michelle Pfeiffer, Makin' Whoopee aus dem wunderschönen Film Die Fabulous Baker Boys. Und da hat Michelle Pfeiffer auch gesungen. Eigentlich ist sie ja die Schauspielerin, die Hauptdarstellerin, die weibliche Hauptdarstellerin in diesem Film. Das hören wir uns jetzt an und dabei habe ich dann noch den einen oder anderen Veranstaltungshinweis. Wer heute noch nichts vorhat, hat die Auswahl zwischen vielen verschiedenen Veranstaltungen, die heute noch stattfinden. Also für Schnellentschlossene zum Beispiel heute Abend um 18.30 Uhr in der Kunsthalle Erfurt wird noch einmal der Film Fassaden vorgeführt. Wir haben in der vergangenen Woche schon darüber gesprochen. Außerdem ist heute um 19 Uhr im Angermuseum Erfurt ein Vortrag Geschenke des Himmels, wann zogen in der Kunst die Wolken auf, mit dem Autor, Kurator und Kunsthistoriker Florian Illies. Um 19 Uhr heute im Angermuseum. Ebenfalls heute gibt's im Rahmen der Erfurter Frühlingslese eine Lesung mit und Gespräch und Vernissage unter dem Titel Frank Naumann und Corinna Zander ab durch die Mitte. Durch den Abend führt Heiko Ackermann, Theologe und Religionslehrer am Ratsgymnasium. Durch das Gespräch mit Frank Naumann und Corinna Zander führt er. In der moderierten Runde werden Entstehung, Bildsprache und gesellschaftliche Bezüge des Buches beleuchtet. Im Haus Dacher Röden, heute Abend um 19.30 Uhr. Was ich schon erwähnt hatte, um 19.30 Uhr ebenfalls die Kreuzganggespräche. Domstraße 10 am Kreuzgang des Erfurter Doms. Eine ganz andere Veranstaltung ist im Museumskeller heute Abend im Juri Gagarin Ring 140a um 20 Uhr. Es spielt die Dom Martin Band. Das sind die Veranstaltungen, die ich für heute noch anzukündigen habe und für morgen die Veranstaltungen, um die wird sich dann Christine kümmern, die morgen diese Sendung moderieren wird und die macht die Ankündigungen von Veranstaltungen immer besonders attraktiv, finde ich jedenfalls. Außerdem haben wir sicherlich morgen eine kurze Vorausschau über die Filme der Woche, die allerdings morgen ohne den beiden vom Kinoclub stattfinden werden. Es wird eine interne Vorausschau auf die Filme der Woche geben. Wir sind in der letzten Minute angekommen. Ich bedanke mich fürs Hören. Ich bedanke mich für euer Interesse und hoffentlich habe ich euch was geboten, was euch interessiert hat, über das ihr euch vielleicht auch mal ein bisschen amüsiert habt und bei dem einen oder anderen vielleicht auch mal weggehört habt, weil es euch nicht so interessiert. Sowas passiert ja auch. Keiner von uns ist darüber böse. Das Einzige, was man gerne hören würde, ist, man kriegt keine Rückmeldung, dass einen was nicht interessiert hat. Rückmeldungen wären nützlich. Gut, ich will euch nicht kritisieren. Ich weiß, wie das ist, wenn man was hört. Es fällt einem sofort was ein, wo man sagt, das muss ich denen aber mal sagen. Und man kommt im Verlauf des Tages einfach drüber weg. Tschüss, sagt euch Reino zu dieser Sendung an diesem 29. April.